Der Golf-Podcast. Mit Jens Zielinski, Florian Fritsch und Bernd Ritthammer.
Sendung Nummer 299. Was bedeutet, dass wir nächste Woche die 300 voll machen? Darüber sprechen wir auch später. Aber dennoch, herzlich willkommen. Es ist Aufnahmetag, ist der 9. Dezember. Es ist Montag, 8.50 Uhr. Und wir stellen fest, ich weiß nicht, ob es vielleicht an der Adventszeit liegt oder nicht. Ich muss immer nur mit einem auskommen in diesen Tagen. Denn in der Adventszeit gibt es Wichtigeres zu tun, als sich jeden Montagmorgen um 8.30 Uhr zu treffen. Aber man kann ja die Jungs einfach lustig austauschen.
Ja, wir sind ja quasi eins.
Zurück aus, ich weiß gar nicht, wo du warst.
Ich war in der Türkei.
Oh.
Ich war in Belek, wer kennt es nicht? Golftourismus.
Ich war da
Spot
noch nie.
Number one. Du warst da noch nie?
Ich war da noch nie.
Also ich weiß natürlich, dass der Name Türkei jetzt nicht bei allen auf offene Ohren stößt, was sowas angeht. Man muss
Wieso?
Im Gegensatz dazu, aber naja, Türkei, Erdogan, das ist schon.
Ach so,
also, ja. Also ich habe schon wirklich viele gesagt, naja, in die Türkei fliege ich nicht mehr, auf keinen Fall.
Okay.
Man muss dazu sagen, man fliegt ja nach Antalya runter, irgendwie 3 Stunden von Deutschland. Und was die da in Belek da in den letzten Jahrzehnten aus dem Boden gestampft haben, ist schon beeindruckend. Also wenn man muss nur mal auf Google Earth gehen, dann gibst du Belek ein und dann zoomst du da mal rein und dann hast du da eine Satellitenaufnahme mit, ich weiß es nicht, wie viele Löcher es sind, über 200 Löcher, weil ich glaube, die haben da irgendwo so 12 bis 15, 18 Lochplätze in einem Radius von, weiß ich nicht, 10 bis 15 Kilometern.
Boah.
Und halt ein
hier hast
Hotelbunker.
Du alle gespielt.
Fast. Ich habe tatsächlich schon, ich war das erste Mal dort, als ich Profi geworden bin, das war 2007. Da war die EPD-Tour damals, diese Drittligatour, die jetzt Pro-Golf-Tour heißt. Die waren da schon immer zur Winter Series. Also ich habe da sehr viel Zeit verbracht. Früher habe da Turnieren gespielt. Und da war ich jetzt auf Golfreise. Und es war nett wieder. Das ist das Rundum-Sorglos-Paket für den Golfer. All-Inclusive-Hotel, Plätze überall, einfach nur spielen. Spielen und essen.
Sehr gut, an der Stelle wollen wir die Geschichte sofort abbrechen, weil sonst wird es zu doof.
Ja, tut mir leid. Aber es war jetzt auch nicht 25 Grad, ne? Es war schon so 18 Grad.
Ach du lieber Himmel. Ja gut, das ist natürlich dann Kacke. Das ist sehr, sehr traurig. Und dann gab es auch noch was zu essen dabei. Eieieiei.
Da gab es so, wenn du aus dem Essensaal rausgehst, gab es da links so eine Schokolaterie, wo du dir dann immer...
Ja. Naja. Kommen wir schnell zurück nach Deutschland. Florian Fritsch ist nicht da. Kann daran liegen, dass er vielleicht auf den Weihnachtsbaum aufpassen muss vor seinem neuen Arbeitgeber. Denn diese Woche habe ich gelesen auf golf.de, das sind ja auch die wichtigen Sachen, so kriegt man im Winter auch Content ins Internet. Welche Golfclubs in Deutschland haben den größten Weihnachtsbaum? Spitzenreiter momentan ist tatsächlich der Stuttgarter Golfclub Solitude. Die haben aber einfach Glück. Und das wissen viele nicht. Es gibt rund um Stuttgart und in Stuttgart ganz viele Mammutbäume. Also echte Mammutbäume. Ist kein Quatsch. Und die haben das Glück, dass vor dem Club halt so ein Ding steht. Und wenn du deinen Mammutbaum ein bisschen weihnachtlich schmückst, dann hast du halt den längsten, den größten und den geilsten. Und das Exemplar ist tatsächlich größer und höher als diese Nummer vor dem New Yorker Rockefeller Center. Also wer in der Adventszeit noch einen schönen Weihnachtsausflug mit der Familie plant, ab nach Stuttgart zum Golfclub Solitude und Christbaum angucken und den Kindern erklären, das ist kein Tannenbaum, das ist ein Mammutbaum.
Aber das ist ja praktisch, weil ich dachte immer, ich muss, wenn ich mal so richtige Mammutbäume sehen will, muss ich irgendwie da nach Amerika in diese Nationalparks fliegen. Aber ich kann ja einfach eineinhalb Stunden fahren.
Einfach nach Stuttgart, super.
Ah ja.
Da stehen ja. Wirklich, auch überall. Ich habe die Geschichte nicht mehr so ganz drauf. Es ist irgendein Geschenk vom Herzog von, ich will jetzt keinen Quatsch erzählen, aber ihr könnt ihr alles nochmal nachgoogeln. Ich würde vorschlagen, ich recherchiere die Nummer nochmal und setze den Link in unsere Shownotes und dann könnt ihr das nochmal nachlesen, warum es in und um Stuttgart tatsächlich echte Mammutbäume gibt. Wow.
In Wittelsbach haben sie auch einen gepflanzt, ne? Einen Mammutbaum. Aber ich glaube auch ein Geschenk vom, ich weiß nicht, also der Herzog von Baden-Württemberg ist da ja auch involviert im Wittelsbacher Golfclub.
Ja, stimmt. Da könnte
und vielleicht,
die Verbindung
da könnte die Verbindung sein. Das ist also der Herr mit den Mammutbäumen.
Ja. Ich recherchiere. Und dann könnt ihr jetzt quasi, wenn ihr die Folge anhört, könnt ihr direkt in die Shownotes klicken und da ist dann alles zum Nachlesen, warum, wieso, weshalb und woher kommen eigentlich diese Mammutbäume und warum könnt ihr bei euch im Garten vielleicht auch so ein Ding mal hinsetzen? Nächste Woche die 300. Folge. Es gibt wie immer so ein bisschen Terminschwierigkeiten. Meine Idee war ja, dass wir das Ding live streamen im ZDF, RTL, Vox und auf Viva.
Gibt's, Viva gibt es schon sehr lange nicht mehr, da bin ich schon.
Das,
schon
das war ja der Gag an der Nummer. Ja, cool. So, jetzt hat Herr Fritsch plötzlich festgestellt, er hat eine Veranstaltung.
Aber auch nur vielleicht, ne?
Aber auch nur vielleicht. Und momentan hängt das so ein bisschen, also am liebsten hätte ich euch da draußen jetzt heute erzählt, Leute, nächste Woche die große Weihnachtsfeier, die 300. Folge von Tea Time. Alles zusammen, großes Jubiläum und dann kommt ja auch demnächst noch das Christkind. Wir streamen, wir machen mal was ganz Verrücktes. Ihr könnt live dabei sein, mit uns chatten, mit uns quatschen, wir holen euch mit in die Show. Ja, wahrscheinlich ist es besser, wir planen es von vornherein so, Bernd, dass wir zwei das einfach machen.
Wir machen es auf jeden Fall. Und wenn er Zeit hat, hat er halt Zeit.
Und wenn er Zeit hat, hat er Zeit. Er kann durchs Bild laufen oder nicht, als Weihnachtsmann verkleidet oder nackt, was halt bei so Weihnachtsfeiern vorkommen kann. Und dann gucken wir mal. Also wir planen das Ganze jetzt mal so ein bisschen und dann, also es ist auf jeden Fall ausgemacht, dass wir uns nächste Woche treffen, live, am selben Ort, wie immer bei mir halt in der Agentur, im Studio. So. Auf jeden Fall wird es eine 300. Folge geben. Ob das jetzt der herkömmliche Audio-Podcast ist, wie ihr das jede Woche Dienstag von uns kennt, oder ob wir vielleicht sogar am Montagabend das Ganze irgendwie schon in die Welt rauspusten als Livestream. Seid gespannt und verfolgt alle Infos auf rtl.de. So, mit was fangen wir denn an? Martin Keimer hat ein Interview gegeben. Sollen wir damit mal loslegen?
Ja, unbedingt.
Es gibt so ein paar Kleinigkeiten rund um die Lift-Tour, die können wir vielleicht zum Anfang der Folge mal so ein bisschen aufräumen. Also, sehr interessantes Interview. Martin hat der Golf Digest ein Interview gegeben und Auszüge daraus gibt's auf golf.de. Er hat ein bisschen von der Zeit erzählt, als er damals zur Lift-Tour gewechselt ist. Da erinnern wir uns aber auch mal ganz, ganz kritisch selbst. Da waren wir ja auch richtig geladen. Ne? Also jetzt nicht nur Martin Keimer gegenüber, sondern einfach diesem Fakt gegenüber, dass da jetzt diese Lift-Tour entsteht. Wir waren erstaunt, erschüttert. Wir kamen überhaupt nicht mit der Nummer irgendwie klar. Jeder hatte so seine eigene Story. Aber im Kern haben wir natürlich auch von den Stories gelebt, die so ein bisschen von der European Tour ausgegangen sind, weil logischerweise die extrem sauer waren, dass da plötzlich jetzt einer um die Ecke kommt und sagt, ich hätte gern den, willst du auch noch kommen? Komm hier, zack. Ihr kriegt alle Kohle, dass es kracht. Und die Geschichten drumherum waren natürlich auch krass. Also das war ja alles wirklich sehr... Ich wäre damals, glaube ich, nie auf die Idee gekommen zu sagen, jetzt warten wir mal ab, das wird sich alles wieder beruhigen. Und im Endeffekt haben wir uns doch alle lieb. Und jetzt so, da wäre ich in die Position kam ich gar nicht aufgrund der Stories, weil ich... Das war vielleicht auch so ein bisschen das, was die Lift-Tour von vornherein in der Kommunikation auf die Eins gestellt hat. Es ging immer um Kohle am Anfang, fand ich. Also es wurde immer sofort boykottiert. Der kriegt so viel Geld. Dann bist du natürlich gleich weit weg von der Grunddiskussion. Da gibt's eine neue Tour. So, sondern du bist gleich in der Diskussion. Ja, die kaufen hier alles leer.
Ja,
wobei das war am Anfang ja wirklich das Problem, oder?
Also ich meine, inzwischen sagst du ja. Das ist ein bisschen, finde ich, kann man es vergleichen mit, ist so ein bisschen, überleg mal Corona, wie das am Anfang war.
Stimmt.
Als Covid kam, da war es ja wirklich, wir waren uns ja nicht sicher, verwandeln wir uns jetzt alle die nächsten Tage in Zombies oder geht die Welt wirklich unter? Und es war ja wirklich eine krasse Zeit, also ich erinnere mich da noch irgendwie, als man dann da Nachrichten gehört hat und die Ansprachen von der Frau Merkel und sowas und dann haben irgendwie die, im Nymphenburger Schlosspark in München haben die berittenen Polizisten, die Rentner, die sich einmal kurz auf die Bank gesetzt haben, aufgescheucht, weil auf den Bänken durfte man nicht sitzen. Also es war ja wirklich Wahnsinn. Und jetzt im Nachhinein ist so, ja, war schon krass, aber naja. Und so ein bisschen finde ich Liv auch. Das war ein Riesenaufschrei von mir ja auch. Ich muss sagen, es ist bei mir auch immer noch so. Da mache ich gar keinen Hehl draus. Also ich finde es immer noch nicht so toll, weil immer noch ist es so, dass diese Tour, also du kannst mir nicht erzählen, dass irgendein Spieler da hingegangen ist für irgendeinen Grow the Game und so ein ganzes Ding, ganzen Quatsch, das ist immer noch Blödsinn. Die sind da hingegangen, weil es da richtig Kohle gibt. Ob man das jetzt verwerflich findet oder nicht, ist ja eine andere Sache. Aber das ist die Motivation, tut mir leid. Und das war sicherlich auch die Motivation von Martin Keimer. Boah, da gibt es richtig viel Asche. Und es ist vielleicht auch ein kleinerer Kalender. Das heißt, ich kann im Endeffekt, ich bekomme mehr Geld für weniger spielen.
Ja.
Aber ja, absolut ist es so, dass natürlich da viel... Die Spieler, die vielleicht auch das Angebot nicht bekommen haben, da ist natürlich viel Neid entstanden. Muss sagen, ja, jetzt hier, jetzt machen sich die Taschen noch voller, die eh schon Geld haben. Und da war man war schon aufgebracht, wir waren aufgebracht, ich war aufgebracht.
Ja, und mittlerweile ist es ja so, man ist sich nicht ganz einig, aber man merkt ja, dass die Touren sich so ein bisschen annähern. Beide Seiten haben verstanden, dass man sich gegenseitig irgendwie braucht. Und ja, wir werden sehen, wo das vielleicht 2025 hingeht. Martin hat auf jeden Fall gesagt, dass er sich gewünscht hätte, das alles ein bisschen respektvoller untereinander auch abgelaufen wäre damals. Wäre das so gewesen, dann, sagt er, hätte ich einige Leute auf der DP World Tour vermisst. Aber nach der Art und Weise, wie wir behandelt wurden, habe ich bald gemerkt, dass die meisten Beziehungen, die ich hatte, auf oberflächlichen Dingen beruhten. Ich habe herausgefunden, wer meine Freunde wirklich sind. Ich musste mir von Spielern, die im Vorstand der European Tour sitzen, anhören, wie sie mich schlecht machten. Sie haben so viel Unsinn über bestimmte Dinge erzählt. Ich muss lachen, vor allem, als ich sie mit Liv sprechen sah. Sie wollten selber hier sein. Ich respektiere sie zwar als Spieler, aber vermisse ich sie als Menschen? Nicht wirklich. Ein anderer Spieler, der im Vorstand der DP World Tour sitzt, hat mir nach diesem Turnier, in Klammer, die BMW International Open 2022 waren das, einige Dinge gesagt. Direkt nach dem Turnier sagte er mir, dass er an meiner Stelle den Liv-Vertrag angenommen und allen gesagt hätte, dass er nie wieder auf der DP World Tour spielen würde. Er sagte, es sei falsch, dass ich in Deutschland dabei bin und spiele. Ich fand seine Ansicht lächerlich, besonders als ich später sah, wie er in ein Haus in Florida ging, um mit Greg Norman zu sprechen. Ich meine, kommen Sie, das ist doch ein Witz. Er war der Meinung, ich sollte nicht in meinem eigenen Land spielen können, bei einem Turnier, das ich gewonnen habe, und vor Leuten, die wollten, dass ich dabei bin. Das war sein Standpunkt. Und er tat das auf so aggressive Art und Weise. Ich meine, warum hat es ihn überhaupt interessiert? Es geht um meine Karriere. All diese Geschichten kommen da also vor in diesem Golf Digest Interview von Martin Keimer. Ist ein bisschen Aufarbeiten der alten Zeiten. Ich kann hier und da Punkte finden, wo ich sage, ja, klar. Also damals in München, weiß ich noch, da war auch jede Pressekonferenz war extrem steif und extrem komisch, weil die Spieler, die zur Liv wechselten, wussten selber nicht so genau, wie sie sich in der Öffentlichkeit darlegen sollten. Du hattest diese Stars, die jetzt in München zum Beispiel nicht dabei waren, wie Ian Poulter oder auch Lee Westwood, die ja dann wirklich Sprüche rausgeklopft haben, so dem Motto, ihr könnt alle die Fresse halten und uns ist alles scheißegal und so. Aber ich sage jetzt mal, bei so Leuten wie Martin dann auch zu Hause, hast du richtig gemerkt, also eigentlich wollte er gar nicht darüber sprechen, aber es war halt der Elefant im Raum so und du musstest jetzt ja irgendwie, und da kam jetzt auch noch nichts Greifbares für die Journalisten, sondern es war halt so, hey, das ist jetzt halt so und jetzt akzeptiert es bitte, aber das war natürlich zu dem Zeitpunkt einfach zu wenig für die Journalisten und so. Aber dass da die Spieler damals auch ein bisschen aufeinander losgegangen sind, das hat man auch so ein bisschen mitbekommen. Aber wenn dann die Spieler so Sprüche rausklopfen und du dann aber auch weißt, dass sie selber eigentlich gerne auf der Liv wären, dann ist es ja wirklich alles Quatsch. Also ja, mal gucken, wo das 2025 hingeht.
Also ich erinnere mich auch noch an ein paar, ich war ja dann auch so in den Anfangszügen von Liv, das war ja so dann meine letzten Monate eigentlich oder meine letzte Saison fast.
Hast du doch auch jeden Tag aufs Handy geguckt, ob da irgendjemand
anruft? Jeden Tag aufs Handy geguckt, nein, aber was ich sagen möchte, ist, wenn man da mit, sage ich mal, in den Players Lounges mit den Leuten gesprochen hat, auch mit deutschen Kollegen, egal mit wem, mit dem normalen Standard DP World Tour Spieler, die halt das Angebot nicht bekommen haben damals, dann war da natürlich schon so, also egal, wen du gefragt hättest, ich habe, glaube ich, keinen einzigen Spieler, ja, mir fällt einer ein, mit dem ich mich drüber unterhalten hatte, und der hatte ähnliche moralische Probleme damit, wie ich. Alle anderen hätten aber auch nicht mit der Wimper gezuckt und diesen Vertrag unterschrieben, hätten sie ihn bekommen. Weil, und das darf man einfach nicht vergessen, also ich weiß, es gibt Meinungen, ich meine, das ist unser Beruf. Und das ist ja dann immer der Vergleich, wenn irgendeinem jemanden in der freien Wirtschaft oder egal was er macht, angeboten wird, hey, hier, du kriegst viel mehr Geld und musst weniger arbeiten, dann kann man der Person wahrscheinlich nicht vorwerfen, dass man das annimmt. Weil das würden wahrscheinlich fast alle so tun. Und ich war einer der wenigen. Ich wusste ja, es war für mich irrelevant, weil ich hätte dieses Angebot nie gekriegt, außer ich hätte angefangen, reihenweise Turniere zu gewinnen.
Jetzt mal ganz ehrlich, wenn es für dich relevant gewesen wäre, jetzt auch mit der ganzen Family-Geschichte, die war jetzt 2022 noch nicht ganz einkreisbar, kann ich alles verstehen. Aber jetzt mal in dem Moment, dass du jetzt nicht Bernd Ritthammer in dem Sinn, damals warst du ja auch, du wusstest ja, okay, jetzt muss ich irgendwann eine Entscheidung fällen, höre ich jetzt mit dem Quatsch hier auf, weil es kommt halt auch nichts mehr rein, sind wir ehrlich, so, ja, ich muss ja auch an meine Familie denken. Aber genau das ist ja auch oftmals dann das Argument. Jetzt hol dir doch mal bitte den Moment rein, dass du vielleicht aus irgendeinem Grunde dann doch von der Lift-Tour den Anruf kriegst, damals. Komm.
Jetzt ja, ich sag, also, ich bin wirklich so ehrlich, wie ich es jetzt irgendwie sein kann, ohne dass ich jemals in der Situation war. Man kann sich das ja immer nur versuchen auszumalen.
Ja.
Ich hätte natürlich, wenn dieser Vertrag vor dir liegt und da steht, ich meine, da muss ja nicht mal eine Antrittsgeld sein. Da steht, okay, du kannst hier die nächsten 2 oder 3 Jahre mitmachen und im Endeffekt ist dein Mindestpreisgeld jedes Jahr, keine Ahnung, 1,5-2 Millionen, wenn du jedes Mal Letzter wirst, so ungefähr. Ist es
ja. Und einfach nur 14 Dates im Jahr. Oder 14 genau. Turniere.
Dann ist es das natürlich nicht zu unterschreiben, absolut. Das ist sehr, sehr schwierig. Und ich kann
deine Frau hätte ja gesagt, sag mal, spinnst du eigentlich?
Ja, also das ist extrem schwierig, das muss ich ganz klar sagen. Und ich will mich jetzt nicht an Moralapostel hier hinstellen, der sagt, nee, das hätte ich nicht unterschrieben, weil das kann ich dir so nicht beantworten. Aber in den Gesprächen, die man mit Spielern führt, merkt man ja, wie die zu der Sache stehen. Und was mich schon erschreckt hat damals, war, egal mit wem ich gesprochen habe, ich würde sagen, 9 von 10 Spielern hätten aber auch nicht nur 1% Problem gehabt, da teilzunehmen. Und wie gesagt, man kann jetzt wieder anfangen und da wird es vielleicht, ich weiß nicht, ob wir da Post kriegen werden für diese Folge und das ist auch völlig in Ordnung, weil ich weiß, dass das ein schwieriges Thema ist und ich weiß, dass wir auf der DP World Tour spielen und ich weiß, dass da Geld aus dem Mittleren Osten drin ist und ich weiß, dass die PGA Tour viel Geld im Mittleren Osten drin hat. Ich weiß das alles.
Guck dir die Tennistouren an, guck dir Formel 1 an. Du musst einfach nur mal die Augen aufmachen auf die Banden und so. Dieser Piff-Dings steht überall im Spitzensport mittlerweile drauf. Da muss man ehrlich sein, das ist leider so.
Das ist leider so und das war für mich trotzdem nochmal ein Level weiter, dass du dich aktiv entscheidest, nur von einer PIF gefundeten Tour zu spielen und es einfach nur machst wegen mehr Geld, ohne Tradition und alles dahinter. Und das, mich hat das schon beschäftigt damals, muss ich sagen. Und das Erschreckende fand ich war, dass es außer mir fast niemand beschäftigt hat. Die haben alles nur gedacht, boah, das wäre ja so geil, da zu spielen. Und da, das finde ich, sagt viel aus und das ist das, was Martin vielleicht dann sagt, so, dass die ihm da. Ich meine, die Argumente entstehen ja nur durch Neid oder diese Aggression ihm gegenüber, vor allem durch Neid von anderen Spielern zumindest, die halt eigentlich selber am liebsten spielen würden, aber halt einfach auch damals nicht gut genug waren, kein gut genuges Resümee hatten, um gefragt zu werden.
Ja.
Aber wie gesagt, also ich habe damals aber das hat man immer wieder gemerkt und das ist vielleicht einfach, ich meine, ein Sportart wie Golf, Individualsportart, man muss dazu ja auch sagen, dass wir haben immer noch das Thema, dass Golf trotzdem von einem gewissen Klientel gespielt wird meistens. Das heißt, auch die Kinder dieses Klientels spielen hauptsächlich Golf. Es gibt natürlich auch die anderen, aber der Hauptteil ist so. Und das merkt man durchaus im Charakter des ein oder anderen Kollegen von damals, dass das halt, ja, dass es da keine Gewissensbisse gibt zumindest. Oder zumindest nicht ein paar Prozent Überlegung mal vorher. Das war einfach nur, geil, mehr Geld, unterschreibe ich. Und also das war meine Erfahrung damals, hat mich ein bisschen erschrocken. Ich sage deswegen nicht, dass ich das nicht, dass ich auf jeden Fall abgelehnt hätte, gar keine Frage, weil du musst immer schauen, okay, was ist deine finanzielle Alternative? Natürlich. Und am Ende, ja, du hast Familie und alles Mögliche, aber mich hat es erschrocken damals und jetzt bin ich am Punkt.
Ja. Aber wenn du jetzt einfach nur mal auf die Einzelperson runterbrichst, und das hat Martin zum Beispiel im Interview auch gesagt, und das war ja damals auch eine Phase, wo er auch, sag ich jetzt mal, wusste, okay, da wird jetzt geheiratet, da ist, ich weiß nicht, ob das Kind schon auf der Welt war, aber also einfach zu sagen, aus Sicht auf die Familie, jetzt nicht mehr jede Woche über den ganzen Planeten zu chatten, sondern einfach zu wissen, okay, das ist mein Kalender fürs Jahr, 14 Turniere und damit ist das Thema erledigt und ich bin abgesichert im Sinne von, da verdiene ich Geld.
Ja, super angenehm, ne? Also ich meine, viel, viel geiler wird ein Job nicht.
Ja, das meine ich
also
ja.
Als
einfach nur, wenn man jetzt mal alles Politische und den ganzen Quatsch weglässt, dann ist das der geilste Job, den du haben kannst. Ende.
Das absolut.
Als Profigolfer.
Du spielst weniger, die Events sind normalerweise ganz cool, du hast wirklich im Verhältnis zu vorher einen Kalender, der extrem simpel ist, der natürlich trainieren die auch, ne? Du bist dort immer noch unterwegs, aber ich meine, die spielen da, ich weiß nicht, wie der Kalender für nächstes Jahr ausschaut, aber lass uns mal so von 14 Turnieren, 15 Turnieren ausgehen. Im Normalfall spielen die 10 mehr im Jahr, 10 Wochen mehr im Jahr, also 25 spielen die meisten schon mindestens. Klar, und natürlich immer, ja, Tourcard erhalten. Gut, du hast auf der Lift-Tour auch dieses Thema. Wenn du nicht gut genug bist, fliegst du ja auch irgendwann raus. Aber da fliegen ja auch nur 3 oder 4 raus von diesen 54, glaube ich.
Ja.
Also das heißt, wenn es nicht ganz scheiße läuft, schaffst du das schon. Und du hast natürlich einfach diese Garantie an Preisgeld. Aber da muss man auch sagen, ne, wir reden, das war ja immer das Thema, vor allem dann auch bei Leuten wie Dustin Johnson und so, wo du dann sagst, naja gut, also Geld kann doch nicht das Argument sein, ist es anscheinend doch. Aber ja.
Ja, aber vielleicht bist du dann noch irgendwann gelangweilt von der alten Geschichte, weil die immer dieselbe
ist. Kann sein,
ne? Weil du machst
Kann
es ja
sein.
Wirklich jedes Jahr. Und bei denen ist ja vielleicht das Thema ja auch nochmal, du hast ja gar nicht dieses, also du hast ja noch weniger Aufwand. Ich meine, andere müssten sich selber um den ganzen Quatsch kümmern, wie Flug buchen, Hotel finden. Das heißt, du hast dann doch noch ein gewisses normales Leben. Aber in der Höhe, in der Flughöhe, steht das NetJets-Jet ja schon bereit. Wahrscheinlich ist die Hotelsuite sowieso schon von vornherein vom Turnierveranstalter selbst für dich gebucht. Du musst ja nicht selber fahren, mit was ich ja alles gesehen habe, wer in München wann, wo, wie wegfährt und so. Das ist ja nicht immer für alle Shuttle und vom Allerfeinsten. Im Gegenteil, sondern aber auf der Flughöhe, glaube ich, wird es ja richtig langweilig. Also da ist ja gar nichts mehr los.
Ja.
Da läufst du ja total, wie so ein Roboter immer irgendjemandem hinterher, auf dem Rücken steht dein Name und dem läufst du halt nach. Naja. Wir wollten eigentlich nur ganz kurz über die Lifttour sprechen, jetzt haben wir schon ganz schön viel Zeit damit verbracht und sind eigentlich erst mit dem ersten von drei kurzen Themen fertig, aber die anderen zwei gehen schnell. Greg Norman, der Boss, wird ersetzt und zwar vom Mann vom Legoland. Das finde ich sehr witzig irgendwie. Naja, das ist jetzt ein bisschen überspitzt gesagt. Scott O'Neill wird der Nachfolger von Greg Norman und der wiederum war zuletzt Chef dieser britischen Firma Merlin Entertainments und unter anderem das Legoland gehört Merlin Entertainments und da kennt er sich halt aus. Aber vielleicht macht er jetzt aus der Lifttour noch mehr. Freizeitpark passt ja ein bisschen.
Ja, ich sag mal so, ich meine diese ganzen, wir wissen ja immer noch nicht viel mehr, aber es sind ja immer noch viele Gerüchte, die Annäherungen zwischen LIV und PGA, auch die Annäherung, ich habe auch Gerüchte von Annäherungen zwischen LIV und DP World Tour gehört.
Ach.
Ja, aber keine Ahnung. Auf jeden Fall, diese Personalie Greg Norman war ja ein Problem, weil ja eben da diese persönliche Fehde mit der PGA Tour immer im Raum stand und er hat das ja auch, der hatte da ja richtig Spaß dran, der PGA Tour eins auszuwischen. Ne? Und das steht natürlich, und auch wenn das jetzt vielleicht inzwischen nicht mehr ganz so schlimm ist, aber das stand dieser Kooperation ja schon immer im Weg. Also Greg Norman war ja diesbezüglich eine schwierige Person. Und ich denke, das ist vielleicht ja auch ein Zeichen dafür, dass die sagen, okay, wir wollen da jetzt mal vorankommen und da passt Greg nicht dazu. Und er hat sicherlich, ich denke sicherlich, dass er finanziell ganz gut aus der Sache rauskommt.
Ich glaube, Greg Norman war auch vorher schon ganz gut finanziell aufgestellt, oder?
Greg Norman war eh schon ganz gut aufgestellt und hat da sicherlich 3,50 € verdient jedes Jahr jetzt. Also ich denke, Greg Norman wird jetzt schmunzelnd nach irgendwo, der wird sich jetzt Neuseeland kaufen oder sowas oder Australien und dann geht er wieder.
Toni Finau war noch so eine Personalie rund um die Lifttour in den letzten Tagen. Der war ja plötzlich dann von der Startliste bei der Hero World Challenge da, also diesem Turnier von Tiger Woods, verschwunden. Und dann hieß es, aha, eindeutiges Zeichen dafür, dass Toni Finau der nächste Liv-Spieler werden wird. Es gab Tage davor schon ein Posting von seiner Frau, wo viele gesagt haben, nee, der geht nicht zur Lifttour, weil sie irgendwie auch vorm Pool, glaube ich, saß, so dieses typische Bild und sagte, hey Leute, ich habe auf alles Bock, aber nicht auf so einen Stress und auf keinen, irgendwie war das so, also sie hat nicht Liv gesagt, sie hat auch nicht PGA Tour gesagt, es ging eigentlich in dem ganzen Posting gar nicht groß um Golf, eigentlich gar nicht, aber du hast irgendwie das Gefühl gehabt, okay, sie hat jetzt keinen Bock mehr auf diese ganzen Gerüchte und sie will, dass das aufhört, aber sie hat es nicht in den Mund genommen und sie hat es nicht richtig gesagt. So, jetzt hat aber Toni Finau endlich mal selber ein Interview gegeben und hat gesagt, Leute, ihr könnt alles vergessen, auch wenn Sepp Strucker für mich jetzt hier beim Tiger Woods Turnier aufgeteet hat und ich irgendwie ersetzt worden bin, das hat ganz andere Gründe, aber an den Gerüchten, dass ich zur Liv wechsle, ist nichts dran. Ich spiele auch in der nächsten Saison auf der PGA Tour. Und wenn er das jetzt selber so eindeutig sagt, glauben wir es ihm jetzt mal. Ich meine, man weiß nie, John Rahm hat auch immer gesagt, nie. Und dann ist es plötzlich passiert. Aber bei Toni Finau scheint das Thema jetzt endlich mal vom Tisch zu sein, dass er nicht.
Sag mal, dieses Turnier von Tiger, das hat auch irgend so ein Unbekannter gewonnen, oder?
Ja. Ich weiß nicht, Scotty
Schöffler?
Scotty Schäffler, ja.
Schleffler?
Scotty Schäffler hat gewonnen. Ich glaube, das war sein 4000. Turniersieg in dieser Saison.
In den letzten drei Monaten?
In den letzten drei Monaten. Ja. Ist schon krass, schade, ja, ne, dass man das gar nicht mehr so mit Freude kommunizieren möchte, weil es so normal ist irgendwie.
Ja, es ist auch einfach und es ist aber ja auch wiederum natürlich ein, und da sind wir noch, jetzt sind wir kommen wir nicht mehr von Liv weg, aber na klar, die Tatsache, dass die Konkurrenz auch auf der PGA-Tour, ne, die ist nicht ganz so groß wie noch vor zwei, drei Jahren.
Ja, komm.
Naja, natürlich ist natürlich sind da die super Spieler, aber überleg mal, wer spielt nicht mehr mit? Wer spielt nicht mehr mit? Cameron Smith spielt nicht mehr mit. Ja. Dustin Johnson spielt nicht mehr mit. Brooks Koepka spielt nicht mehr mit. Bryson DeChambeau spielt nicht mehr mit. Jetzt vergesse ich sogar noch 2, 3. Leute, die ja schon auch immer wieder gewonnen haben, spielen nicht mehr mit. Und das heißt, wir reden ja schon davon, dass Scotty, sag ich mal, beim normalen PGA-Turnier zumindest mal 5 sehr, sehr ernstzunehmende Gegner nicht hat jedes Mal. Weil so diese Seriensiege, die er da wirklich einfährt, ich will gar nichts von seiner Qualität wegnehmen, das ist ja gar keine Frage, aber das gab es die letzten Jahre nicht so seit Tiger oder vor Liv. Und das hat schon was miteinander zu tun, auch wenn er beeindruckend ist, aber das ist schon, und da merkst du ja auch, wir merken selber, ja, Scotty gewonnen, cool.
Müssen wir überhaupt drüber reden? Naja,
ja, genau. Also das erwähnen. Ist ja schade, dass wir so reden müssen.
Umso wichtiger ist es, dass auf der US-PGA-Tour schnell Nachwuchs nachlegt. Und da freue ich mich sehr, dass Jonas Baumgartner, also man muss sich ja wirklich mal reinziehen, ne? Wann war die Big Green Egg German Challenge powered by VCG? Ist das 3 Monate?
Erste Septemberwoche.
Ja.
Erste Septemberwoche.
Also, damals saß er bei uns auf der Terrasse. Hört euch gerne die Finalfolge der German Challenge nochmal an, überall, wo es Podcasts gibt. Da war Jonas damals bei uns auf der Terrasse, weil er erfolgreichster deutscher Spieler auf dieser Challenge-Tour-Geschichte im Wittelsbacher Golfclub war. Wir haben uns gefreut. Und er war damals komplett erstmal überfordert, weil er musste plötzlich einen Flug buchen, weil er durch diesen Erfolg einen Startplatz beim nächsten Turnier bekommen hatte.
Genau.
Womit er eigentlich grundsätzlich erstmal gar nicht gerechnet hatte, gehofft hatte, wie auch immer, aber er hatte plötzlich Stress, weil er musste am nächsten Tag nach Spanien. So.
Ich glaube.
Das ist jetzt ein paar Wochen her. Also, nicht viel. Und jetzt kann der junge Mann, wenn alles richtig geil läuft, sich einfach mal die Tourkarte für die PGA-Tour ergattern. Also, er wurde damals im September geteilter 5. bester Deutscher im Wittelsbacher Golfclub. So. Und jetzt flippt diese Karriere von dem jungen Mann ja mal völlig in eine andere Richtung. Also, er hat jetzt, ist das nächste Woche? Nee, diese Woche. 12. bis 15. Dezember hat er die Chance, sich eine Tourkarte für die PGA Tour 25 zu sichern. Und das ist wiederum geschuldet, dass er so obergeil abgeschnitten hat in der Second Stage der PGA Tour Q-School. Und da ist er geteilter 6. geworden und hat sich damit jetzt für die Final Stage qualifiziert. Was aber jetzt auch schon klar ist, dass Jonas die Spielberechtigung für die Korn Ferry Tour, also die Challenge Tour in Amerika, sicher hat. Also das ist die Tour, wo Thomas Rosenmüller, Jeremy Powell sich ja auch hochgespielt haben in die US-PGA-Tour. Wahnsinn.
Ja, krasse Sache. Ne? Ich meine, wenn er jetzt da bei der Final Stage richtig Gas gibt, dann kann er tatsächlich einfach direkt sich vom Wittelsbacher Golfclub, da hat's angefangen, kann er sich direkt die PGA-Tour-Karte holen. Das ist natürlich schon geil. Und ich meine,
ich habe immer das Bild vor Augen, wie wir da gesessen sind. Und der junge Mann saß da direkt mir gegenüber an dem Tisch auf der Terrasse da oben und hat nichts anderes als Stress in der Birne gehabt. Jetzt musste er uns ein Interview geben. Und dann war er aber im Kopf, du hast es richtig gemerkt, schon in allen möglichen Flüge-Apps am Überlegen, wie kriege ich denn das jetzt hier überhaupt in den nächsten 48 Stunden geregelt, dass ich zu meinem Turnier kann, von dem ich jetzt gestern eigentlich noch gar nicht so großartig ausgegangen bin irgendwie. Das war schon geil.
Ja, das war wirklich geil. Ja. Also, aber das ist das Schöne am Golf auch oder im Sport allgemein, aber im Golf vor allem. Ich meine, es kann in beide Richtungen, leider nach unten auch, aber es kann sehr, sehr schnell gehen. Ne? Ja. Also ich meine, du erwischt 1, 2, 3 gute Wochen, dann darfst du auf einmal da spielen, dann spielst du da wieder gut und puff.
Ja.
Puff spielst du Liv.
Zickzack. Piff spielst du Liv. Piff spielst du Liv. So schnell kann es gehen. Ich habe ein lustiges Video gesehen im Netz und ich habe irgendwie Bock, ob wir das nächstes Jahr nicht auch mal ausprobieren. Da haben sie einen Golfball in der Mitte durchgesägt, ein bisschen ausgehöhlt und dort so ein Apple, wie heißen die Dinger, wo man verfolgen kann? AirTag, genau. Passt vom Durchmesser anscheinend extrem gut in so einen Golfball rein. Dann haben sie das hochprofessionell wieder zugemacht und angeblich das so ausgetariert, dass also das, was sie rausgenommen haben aus dem Ball und der AirTag an Gewicht wurde ausgeglichen. Das heißt, anscheinend hat sich an dem Ball jetzt nicht so viel verändert. Natürlich würdest du jetzt sagen, na klar, hat sich alles verändert, mit dem Ding kannst du nichts mehr anfangen. Aber die testen das jetzt. Ob das vielleicht die Zukunft ist, dass Apple da auch nochmal richtig Kohle macht mit dieser Geschichte, dass man dann wirklich die Golfbälle wieder innerhalb von 3 Minuten gut finden kann.
Das wär natürlich echt ein Move. Andererseits ist, wie genau ist dieses GPS immer? Das ist ja nur so auf 10 Meter genau.
Ja, das weiß ich leider auch nicht.
Oder so.
Aber ich fand die Grundidee erstmal spannend. Geht ja gerade auch immer so ein bisschen darum, was braucht der Golfer von heute noch unterm Weihnachtsbaum? Vielleicht einfach mal ein AirTag schenken und eine Stichsäge.
Ich frage mich dann, weil es gibt ja auch sowas wie Wasser, dass der Ball dann wirklich weg ist. Dann so ein Golfball mit AirTag, was kostet der?
Ein Golfer mit AirTag wird ein bisschen teurer als ein Pro V1 alleine.
Ja.
Logisch.
Also wenn du dann so einen Golfball für 20, 25 Euro hast, hui, den musst du aber dann schon oft finden, dass sich das rentiert.
Ja, das stimmt. Wir haben ja wieder gefragt auf Instagram, was ihr für Ideen habt, über was wir hier sprechen sollten. Und tatsächlich auch, ich weiß es nicht, ob das jetzt unbedingt mit Weihnachten zu tun hat, beziehungsweise ob das jetzt damit zu tun hat, dass die Leute sich überlegen, was sie sich gegenseitig schenken. Es gab oft die Frage, hey, Golfball im Allgemeinen. Ich meine, wenn du jetzt in so einen Laden reingehst oder online auf All for Golf oder so gehst und du guckst dir einfach mal unter der Rubrik Golfbälle an, was es so gibt. Da gibt es ja erstens mal alle Preisklassen, das wissen wir mittlerweile. Es gibt von jeder Marke eine unglaubliche Anzahl an Bällen. Jeder Ball hat wie so ein Auto eine andere Bezeichnung. Also es gibt dann meistens irgendeinen Tourball, es gibt vielleicht einen Pro-Ball, dann gibt es den Lightball, ich weiß es nicht so. Titleist, Callaway, TaylorMade, name it. Snyder, Weiss, also wie sie alle heißen. Wenn ich jetzt vorm Internet sitze und keine Ahnung habe, welchen Ball kaufe ich denn dann? Wie gehst du da ran? Weil du kannst ja auch auf der Driving Range nicht mal anfangen, jeden Ball zu testen irgendwie.
Nee.
Schon schwierig, oder?
Ja, absolut. Ich würde auch sagen, ich meine, es gibt natürlich Golfball-Fitting auch.
Wer macht denn das bitte?
Ja, macht der Normalo halt nicht, ne?
Aber kannst du in so einen Golfladen reingehen und sagen, ich würde heute gerne mal alle Golfbälle ausprobieren? Bei Ihnen hinten im Trackman-Dings, wo wir sonst immer Schlägerfitting machen? Nee.
Nee, weil die, da müssten die ja, also das könntest du wahrscheinlich machen.
Aber das wäre vielleicht meine Idee.
Dann musst du die aber halt wahrscheinlich irgendwie kaufen vorher.
Da ist was dran.
Weil die haben ja ihre Bälle, die man in ihrem Simulator schlägt. Die sind ja da natürlich gebraucht in gewisser Weise. Die werden ja immer wieder geschlagen. Und das sind ja normalerweise, das ist ja alles die gleiche Marke.
Ja, aber jetzt mal im Ernst. Also, wäre doch mal ein geiles Event. Hallo, liebe Golfshops da draußen. Nee, wirklich? Da musst du halt mal von jedem drei Bälle opfern, verdammt nochmal. Oder die Marken das anschreiben und die haben doch immer diese Testdinger. Du kannst doch, manchmal gibt es so Zweierboxen, habe ich schon gesehen.
Ja. Das Problem ist bei der Sache, vielleicht du überschätzt gerade den Skill des Golfers, der das macht, weil man kann ja den Unterschied von dem Golfball eigentlich nur sehen oder messen, oder der Simulator kann es ja nur messen, wenn du die Bälle genau gleich schlägst.
Ja.
Also,
wird der Normalgolfer es überhaupt merken, ob er gerade ein Pro V1 schlägt oder ein...
Nein.
Aha.
Also,
Meine Damen und Herren, wichtige Aussage. Da kann man nämlich Geld sparen, by the way.
Ja, also ich würde sagen, man merkt natürlich, ob man den Pro V1 schlägt oder einen Rangeball.
Ja, gut,
also
okay.
Also wenn du wirklich in die Extreme gehst, merkst du das schon. Und man merkt auch sicherlich beim Chippen und Putten, vor allem beim Putten würde ich sagen, merkt man schon am Klang, am Gefühl Unterschiede, welchen Ball man spielt. Wenn man so ein bisschen genauer mal das reinfühlt, was die meisten, glaube ich, gar nicht tun. Aber
habe ich noch nie gemacht.
Für den Großteil der Golfer, ich denke, man macht das Klassische. Weder orientiert man sich ganz unten im Regal noch ganz oben im Regal, man nimmt halt die goldene Mitte. Also wenn du sagst, du nimmst den Mittelklasse-Ball der bekannten Firmen, dann glaube ich, ist jeder Golfer völlig gut aufgestellt. Wenn man jetzt sagt, man möchte sowas verschenken, ich glaube, das war ja ursprünglich die Frage, dann muss man sich halt überlegen, wem schenkt man das? Wenn du das jetzt dem weiß ich nicht, erste Mannschaftskapitän schenken willst, dann weiß ich nicht, ob der sich so freut über so einen 2-Euro-Ball.
Aber das ist wieder so ein Golferding. Das ist genau das Golferding. Wenn du jetzt Bälle verschenkst und du hast jemanden, der schon ein paar Jahre Golf spielt, dann guckt der als erstes, steht da Pro V1 drauf, dann war es ein tolles Geschenk. Habe ich so das Gefühl. Ist doch so.
Naja, nee, aber es ist ja eher, das ist ja eher so, wenn der normalerweise Pro V1 spielt, dann würde er sich jetzt, glaube ich, nicht drüber freuen, wenn du ihm halt ein Dutzend von was anderem. Das meine ich. Also ich sag mal, je besser ein Golfer, ich würde gar nicht sagen, je länger ein Golfer spielt, weil ich kenne Golfer, die spielen Jahrzehnte und spielen halt trotzdem lauter Murmeln. Aber wenn du ein besserer Golfer...
Ist doch irgendwie cool.
Aber ein besserer Golfer hat schon normalerweise seinen Ball, den er möchte und den er spielt. Und dann glaube ich wirklich, dass der halt keine... Das ist ja wie wenn du, weiß ich nicht, ich kenne mich im Tennis nicht aus, aber wenn du jetzt halt ein Tennisspieler bist, der schon seit Jahrzehnten die gleiche Marke an Tennisschläger, an Racket spielt und dann schenkst du ihm einen Tennisschläger von einer anderen Marke, dann weiß ich nicht, wie geil der das findet. Mhm. Also, aber wenn Tennis das der Normalgolfer ist, so, ist der...
Die Ballmarke, ja? Beim Tennis wird ja zum Beispiel für die Ligen vorgegeben. Das ist ja zum Beispiel was, da kann der Golfer gar nicht, also es ist ein Unterschied. Wenn du in der Buschliga oder egal wo, dann ist, ich glaube, das ist aber auch der Ballsponsor dann, wie auch immer, dann wird auf den Verbandsspielen, wird immer, weiß ich nicht, Dunlop oder, ich weiß nicht, Penn und dann gab es noch was weiß ich was. So, das wird vorgegeben, musst du als Verein dann auch kaufen, die Dinger. Das heißt, alle spielen immer dieselben Bälle. Das heißt, zumindest auf dieser Ebene versucht man, so eine gewisse Chancengleichheit irgendwie hinzukriegen.
Ja.
Wäre ja auch mal eine interessante Frage, weil du sagst, okay, wir spielen nicht alle gleich. Nee, blöder Gedanke, Quatsch, da sind viel zu viele Parameter drin. Aber würde jetzt jeder Profigolfer denselben Ball spielen müssen?
Ja. Das ist ja im Endeffekt wie, das wäre dann so ein bisschen Formel 1, ne? So diese Diskussion, sollte nicht in der Formel 1 jeder genau das gleiche Auto fahren? Damit man wirklich sehen kann, wer der beste Driver ist.
Ja, ja, stimmt.
Und ich denke beim Golf, naja, also der Unterschied in den Bällen macht dann doch so wenig aus in der Gesamtperformance bei Profis und eigentlich bei jedem Spieler. Na, wie gesagt, wir nehmen jetzt mal die totalen Schrottmurmeln raus. Aber ob du jetzt einen Mittelklasseball spielst, auch ich würde mit einem Mittelklasseball, ich würde mir denken, ah, der ist aber nicht ganz so geil und irgendwie hat er ein bisschen weniger Spin, dann stelle ich mich drauf ein und dann komme ich damit auch zurecht. Außer es gibt dann sehr komplexe Grünbedingungen, wo man sagt, zum Beispiel das Thema Backspin, das ist ja das, was auch ein großer Unterschied ist zwischen Bällen. Wenn ich einen Ball spiele, der einfach weniger Backspin hat, weil er drauf getrimmt ist, dass er weiter geht. Und ich meine, die meisten Golfer wünschen sich einen Ball, der möglichst weit fliegt. Das heißt, wenn ein Ball, der möglichst weit fliegt, hat eher weniger Spin. Den Spin brauche ich aber ja ums Grün teilweise. Wiederum brauche ich den aber nicht, wenn ich auf einem matschigen Golfplatz spiele hier, wo zum Beispiel, oder mit langsamen Grüns, wo ich eh sage, ich brauche den Spin gar nicht. Aber wenn ich jetzt, keine Ahnung, in Dubai spiele irgendwo mit harten, schnellen Grüns, wo ich sage, ich muss unbedingt Spin haben, sonst kann ich manche Fahnen gar nicht anspielen, dann wiederum wäre der Unterschied relativ groß zwischen den Bällen. Und dann bräuchte ich unbedingt den Premium-Ball.
Also das Bälle-Thema ist immer hochinteressant, aber auf der anderen Seite müssen wir jetzt einfach mal auch klar definieren, die Spielstärke des Spielers ist natürlich dann auch nochmal ein wichtiger Faktor, um überhaupt zu merken, was man da für einen Ball vor sich liegen hat und was er dann in der Luft bzw. am Schläger macht und vor allen Dingen, was er auch macht, wenn er aufkommt. Thorsten hat uns noch geschrieben, er hätte gerne die schlimmsten Weihnachtsgeschenke für Golfer gewusst. Die, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gemeinde, gibt es nächste Woche von mir an die Crew dieses Golf-Podcasts, wenn wir unsere
Eisencover.
Was? Eisencover?
Eisencover ist das schlimmste Geschenk.
Ach,
oder ein Clip, den du außen ans Back ran machst. Ein Clip, den du außen ans Back ran machst, wo man den Putter so hinklippen kann.
Das habe ich auch noch nie verstanden.
Oder Greifdinger am Griff vom Putter, um den Ball aus dem Loch zu holen. Ich muss dazu sagen, Leute, die sich nicht gut bücken oder sitzen können, da ist es natürlich ein Traum. Aber für also ein fitter Golfer, das ist die Todesstrafe.
Aber ich frage mich trotzdem, wann kommt die geile Ballangel zurück?
Aber die wird auch immer noch benutzt. Ich habe jetzt wieder viele, in der Türkei habe ich wieder viele Ballangel im Einsatz gesehen.
Aha, ist das ja. Comeback?
Die Ballangel ist wieder im Kommen, würde ich sagen.
Okay. Ich hatte mal tatsächlich, es gab mal Zeiten, da war das ja in jedem Bag irgendwie drin. Kann ich mich noch dran erinnern, so vor 10, 15 Jahren. Und da ging es dann tatsächlich, da war die alte Challenge war dann immer noch, teilweise, wenn du das so dann thematisiert hast auf einer Runde, wie lang ist denn deine? Und dann hast du gegenseitig dir die Ballangel ausgefahren. Und ich hatte damals irgendwo in einem Frankreich-Urlaub, habe ich per Zufall in einem Golfshop ein mega langes Teil gefunden. Und die war meistens doppelt so lang wie die normalen, die du bei uns hier irgendwie kaufen konntest. Und da war ich natürlich an jedem Teich, also da war ich
Hast du geangelt.
Da habe ich
mal. Warst du der große Angelsheriff?
Da war ich der Angelsheriff, alter Falter. Ich muss mal gucken, ob ich die noch irgendwo rumliegen habe. Ich glaube, die hat mehrere Umzüge nicht überlebt, aber.
Geil, wer hat die längste Ballangel? Das ist ja Wahnsinn.
Das war damals noch Thema. Das gibt's heute gar nicht mehr. Diese Gespräche gibt's heute nicht mehr im modernen Golf, glaube ich.
Nee, glaube ich auch nicht. Aber ich glaube, sie ist wieder im Kommen, die Ballangel.
Jetzt schnell noch bestellen. Die sind wahrscheinlich ab Februar alle ausverkauft, Freunde der Sonne.
Tee Time.
Heute bin ich so richtig heiß auf den Ball.
Der Golf-Podcast.
Keine Folge in diesem Jahr, ohne Helen Briem zu erwähnen. Die hat ein Award bekommen, nämlich von der Ladies European Tour ist sie gewählt worden zum Rising Star 2024.
Den Award kannte ich noch gar nicht.
Ja, solche Sachen hast du ja nie irgendwie gesehen.
Ich weiß gar nicht, ob es das schon länger gibt auf, bei den Damen vielleicht. Bei den Herren kenne ich das nicht. Da kenne ich halt nur
den Rookie of the Year. Den
Henry Cotton.
Ja.
Rookie of the Year. Aber ja, also ich meine, wer hat es? Also ich wüsste nicht, ob es da irgendjemand gegeben hat, der auch nur ansatzweise ihr Konkurrenz gemacht hat bei dem, was sie da abgezogen hat. Also ja.
Und noch weiter verdient. Abziehen wird, da bin ich mir ziemlich sicher. Und noch
weiter abziehen wird, ja.
Helen Briem ist, glaube ich, so eine, mit der könntest du im Online wetten. Könnte man ganz gut arbeiten.
Ja, aber wenn sie so weitermacht, wird die Quote natürlich immer schlechter. Dann hat sie natürlich irgendwann die Scotty-Scheffler-Quote. So nach dem Motto, naja, wenn du auf Scottys Sieg setzt, dann verlierst du 10%.
Er hat wieder 1.000 Euro auf Scotty Scheffler gesetzt. Und er hat
gewonnen. Hab 900 rausgekriegt. Und
hab 900 bekommen.
Ja. Also da macht sie natürlich, also noch kann man wahrscheinlich gut auf sie wetten, aber das wird schlecht. Wir hoffen, aufgrund ihrer Performance wird die Quote schlechter.
Nächste Woche, Folge 300 von Tee Time, der Golf-Podcast. Wir halten euch auf Instagram auf dem Laufenden, wie das jetzt dann so läuft. Ich kann mir auch vorstellen, dass Herrn Fritsch noch andere Termine einfallen, die dann plötzlich dazwischen kommen, obwohl wir ja wirklich, wann haben wir diesen Termin ausgemacht?
Der ist schon relativ lang, weil wir ja auch vor dem Hintergrund, dass wir letztes Jahr ja so Probleme hatten.
Ja. Ja, letztes Jahr war es ein bisschen kompliziert und dann hat sich Flo gedacht, komm, was letztes Jahr gut war, kann nur dieses Jahr besser werden und plötzlich hat er wieder einen Termin. Das ist auch was Offizielles.
Aber wir machen das.
Das ist so richtig. Ja,
irgendwas auf.
So eine Live-Schalte irgendwo hin, PGA of Germany.
Ja, ich glaube, er gibt da ja, es ist einfach so ein richtiger Vortrag, den er da mit jemand anders zusammen macht.
Der kommt dann so plötzlich, fällt er vom Himmel. Wenn wir hier Weihnachtsfeier machen, dann haben da alle irgendwie Angst oder was, so machen irgendwelche Events.
Aber wir machen Weihnachtsfeier und Flo soll machen, was er will. Und wenn er Bock hat, wenn er doch Zeit hat, macht er mit.
Flo geht quasi um 18 Uhr in diesen Vortrag, kommt um 21 Uhr zurück und wir liegen besoffen unterm Baum. So stelle ich mir das vor.
Aber weißt du, wie wir das machen können? Der macht ja diesen Vortrag online bei dir in der Agentur, schätze ich jetzt mal.
Ich stelle das irgendwo. Internet einfach ab.
Nein, wir setzen ihn wohin, wo er keine andere Chance hat, als durch eine Glasfront uns zu sehen. Und wir machen die ganze Zeit Grimassen einfach vor ihm. Wir machen 3 Stunden lang, wir ziehen uns da aus, ja, wir machen da alles, wir machen Grimassen, wir machen...
Ja, aber du darfst nicht vergessen, geil. Das ist ja trotzdem dann auch, also ich glaube, das Event, was er da macht oder wo er dabei ist, das ist nicht so, ich glaube, da ist sogar der Jäger und Sammler aus Amerika zugeschaltet und so. Das ist was Größeres.
Ja, das ist ja gerade das Lustige.
ich weiß nicht, ob sogar nicht noch das Präsidium mit zugeschaltet, also das ist schon, ich will jetzt keinen Quatsch erzählen hier, aber naja. Egal, wir halten euch auf dem Laufenden, gucken mal, was passiert. Wir freuen uns auf jeden Fall drauf. 300. Folge von Tee Time, der Golf-Podcast. Nächste Woche auf allen Kanälen, die es zumindest im Audio-Podcast-Segment so gibt. Es war schon wieder eine schöne lange Folge. Wir wollten überhaupt nicht über die Lifts sprechen. Das hat fast 60% dieser Folge eingenommen.
Schon wieder 50 Minuten.
Nächstes Jahr, der Trend geht zum Tagespodcast, der so 12 Stunden geht. Der einen so den ganzen Tag begleitet.
Tages-Livestream.
Wir hatten auch noch eine schöne Sprachnachricht aus dem Wittelsbacher Golfclub, die kann ich aber erst nächste Woche einspielen, weil die ging direkt an Flo, die Frage. Oh. Wir haben sie nicht vergessen. Und natürlich müssen wir auch nochmal über die Indoor-Golf-Trophy sprechen. Das machen wir auch nächste Woche, würde ich sagen. Da ist ja lustigerweise passiert, dass Patricia Schmidt irgendwie bei den Australian Open 5. geworden ist und gleichzeitig das November-Turnier dieser Indoor-Challenge oder Indoor-Trophy im Damen-Brutto gewonnen hat. Das ist ja die Frage, was ist geiler?
Ja, das ist die Frage. Vor allem die Frage, was ist geiler, was wurde besser bezahlt, ist auch die Frage.
Da bin ich mir ziemlich sicher, dass wir da eher im warmen Australien dann zu Hause sind. Aber auch darüber müssen wir mal sprechen. Googelt auf jeden Fall mal die Indoor-Trophy. Da könnt ihr überall, wo es Trackmans gibt, teilnehmen. Und das ist wirklich eine spannende, coole Sache. Es gibt ein Team-Event, es gibt Einzel-Events und da lohnt es sich auf jeden Fall mal reinzuklicken. Da sprechen wir aber ausführlichst dann auch nochmal in den nächsten Folgen drüber, weil der Winter ist ja auch noch lang und es gibt noch einige Indoor-Trophy-Events, die wir zu besprechen haben. In diesem Sinne, macht's gut, bis nächste Woche und auf Wiedersehen!
Sag mal, Jens, du das
machst. Ich vergesse immer deinen Gag in letzter Zeit.
Da fühle ich mich wirklich, das ist so ein bisschen...
Das kann nicht sein, so kann es nicht weitergehen. Ihr müsst da mal ein bisschen gucken. Wieso habt ihr denn da keinen Redaktionsplan? Jemand in der Regie, der einfach mal so ein Bengalo dann hinter der Glasscheibe zündet, damit der Depp Zielinski, geht jetzt halt auch stark auf die 50 zu, dass der das mal so ein bisschen rafft, ne? Also, ja, meine Damen und Herren, kurz aus der Regie. Hier kommt der Hammer-Gag
der Woche.
Darf man denn über Nivea noch Witze machen?
Hä?
Oder ist das diskriminierend?
Lustig. Sehr lustig.
Ja, vielen Dank, Colin. Colin schickt mir öfter mal was zu.
Colin, überragend.
Grüße nach Colin Town.
Und jetzt tschüss, auf Wiedersehen. Nächste Woche sind wir
tschüss.
Wieder da.
Schreibt uns, liked uns. t-time.golf. Tea Time, der Golf-Podcast. Auch auf Facebook und Instagram. Tea Time. Tea Time ist eine Produktion von Pod Ever. Infos und noch mehr spannende Podcasts gibt's auf podever.de.